Hallo, mein Name ist Daniel und Christian und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt sprechen wir heute über Kapitel 1.4 zur Theoretisierung des Binären der Einheit und deren Überschreitungen aus Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Und ich sag mal hallo Christiane.
Hallo Daniel.
Wie geht's dir?
Gut.
Es ist schön
ist
zu
sehr
hören.
Warm.
Ja, wir nehmen hier Anfang September auf. In Deutschland ist nochmal eine Hitzewelle angekommen. September 2023. Ohne großes Vorspiel. Lass uns einfach mal anfangen. Wir haben Feedback bekommen.
Mhm.
Wir haben einerseits von Thomas das Feedback bekommen. Er schrieb, hallo, der Name oder Begriff Day wurde im Bereich Butler schon oft als Referenz verwendet und ich kann diesen nicht einordnen. Bitte helfen Sie. Das ist auf wahrscheinlich vor allem meine schlechte Aussprache zurückzuführen. Es geht um das Wort They mit dem englischen TH. Und magst du beschreiben, worum es sich dabei handelt?
Ja, dabei handelt es sich um ein Neopronomen. Das heißt, um ein Pronomen, das beispielsweise Transpersonen für sich verwenden, wenn sie nicht das weibliche oder männliche Pronomen sie oder er und alle damit verbundenen grammatikalischen Wörter benutzen möchten.
Und Judith Butler identifiziert sich eben mittlerweile als non-binary, also dass they sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnet. Das ist auch ein Thema, was wir heute ansprechen werden in dem Kapitel. Und deswegen bevorzugt they dieses Pronomen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist so die Etymologie, dass es tatsächlich schon vor dem queer-feministischen Diskurs verwendet wurde für Personen, deren Geschlecht nicht eindeutig ist. Also zum Beispiel, wenn man in einer Betriebsanleitung über eine Person und dann muss diese Person XY machen, dann kann man im Englischen dort schon seit jeher they verwenden.
Ja.
Also so ein wie dieses sie im Deutschen im Plural, was ja auch nicht geschlechtsspezifisch ist, das gibt es halt im Englischen auch im Singular schon immer und das nutzen jetzt eben einzelne Individuen als gewähltes Pronomen, wie sie gerne angesprochen werden möchten und ja, das ist halt einfach eine Form der Höflichkeit, dass man das Pronomen benutzt, von dem die Person gerne möchte, dass they damit angesprochen wird. Ich falle immer wieder in das sie zurück, es tut mir auch sehr leid, aber Judith Butler akzeptiert auch sie, von daher bitte ich da um Vergebung, ich werde aber auch Besserung geloben oder tu das aktiv. Wir haben noch einen Kommentar bekommen und zwar erneut von Benjamin, den hast du ja eigentlich sogar direkt angesprochen, ob er nicht nochmal was zum Thema KI und Körperlichkeit sagen könne, das ist mir ja letztes Mal hin abgebogen und da hat er uns einen Kommentar geschickt.
Hallo Christiane, hallo Daniel, da habt ihr mich ja richtig in die Falle gelockt, aber ich kann auch nicht widerstehen. Die Frage war, wenn ich richtig verstehe, ob es einen Körper für Bewusstsein braucht. Bewusstsein heben wir uns vielleicht mal für einen anderen Tag auf, aber was für eine Rolle spielen denn Körper in der Forschung zu künstlicher Intelligenz? Ein wichtiger Zweig der künstlichen Intelligenz ist es, auch künstliche Körper zu bauen, nämlich Roboter. Tatsächlich ist das aber gar nicht so leicht. Wir sind, soweit ich weiß, zum Beispiel immer noch weit davon entfernt, Roboter zu bauen, die sowas vermeintlich Einfaches schaffen, wie eine Spülmaschine einzuräumen. Selbst ChatGPT wird uns dabei nicht helfen. Aber noch schlimmer, es gibt auch gute Gründe zu glauben, dass ein Körper uns Menschen ungemein dabei hilft, Probleme zu lösen. Also, sich intelligent zu verhalten. Nehmen wir mal Laufen als Beispiel. Wenn wir versuchen würden, explizit alle Muskeln unseres Körpers zu steuern, um stabil zu laufen, müssten wir sehr komplizierte Differentialgleichungen lösen. Und das jedes Mal neu, wenn wir zum Beispiel unsere Richtung ändern wollen oder sich der Untergrund ändert. Aber zum Glück müssen wir das ja gar nicht. Unser Körper nimmt uns durch effizienten Aufbau diese ganze Rechenarbeit ab und unser Gehirn ist kaum nötig. Ein zweiter Punkt ist Kausalität. Wie Ursache und Wirkung zusammenhängen, können wir am effektivsten lernen, wenn wir selbst Dinge in der echten Welt mit unseren Körpern manipulieren, wenn wir experimentieren. Die meiste KI-Forschung, auch ChatGPT, findet aber körperlos auf festen Datensätzen statt, aus denen sich eigentlich nur Korrelationen ableiten lassen. Und dann ist Lernen viel weniger effizient. Und ein dritter Punkt ist, wie künstliche Körper mit Gender zusammenhängen. Es gibt gute Studien dazu, wie auch sehr rudimentäre Gendermarker ausreichen, damit wir künstlichen Systemen ein Geschlecht zuschreiben. Aber ob das was fürs Butler-Lesen beiträgt, das müsst ihr, glaube ich, selber entscheiden. Eine kurze persönliche Note noch zum Schluss. Vor dem Studium hatte ich auch die Stereotyp maskuline Grundeinstellung, der Körper ist doch eigentlich unzuverlässig und dämlich. Den abstrahieren wir mal lieber weg und machen Forschung nur über reines logisches Schließen. Mit genug Vernunft und Denkarbeit lässt sich alles viel besser optimieren, als wenn wir intuitiv handeln. Und manchmal stimmt das ja auch. Aber oft ist dann doch das, was unser Körper tut, verblüffend effektiv und funktional. Und oft sind die vermeintlich simplen Aufgaben, wie eben das Einräumen einer Spülmaschine, für künstliche Systeme vertrackt kompliziert und die vermeintlich beeindruckenden Aufgaben höherer Kognition, wie Schachspielen und Differentialgleichungen lösen, sind vergleichsweise einfach. Und ich glaube, das ist eine Lektion, aus der wir wirklich was lernen können.
Vielen Dank für diesen Kommentar, Benjamin. Ich bin begeistert, weil das genau meinem Weltbild entspricht. Denn ich kann als Ergänzung populärwissenschaftlicher Natur da das Buch Bauchentscheidungen von Gerd Gigerenzer empfehlen. Das hat mir mein Vater immer wieder gesagt, ich soll das lesen. Und der beschreibt sehr gut ganz viele solche Prozesse, wo wir eben gewissermaßen körperlich denken, wo diese rationalen Entscheidungsprozesse nicht stattfinden und im Gegenteil auch mitunter negativ sich auswirken, wenn wir versuchen, nicht mehr mit unserem Körper Entscheidungen zu fällen, sondern stattdessen eben, ja, da in irgendeiner Form das rational zu machen. Er hat so ein Beispiel, zum Beispiel Baseballspieler, die den Ball fangen, und der Trainer hatte sich darüber aufgeregt, dass die immer so zu dem Punkt hintrotten, wo der Ball landen wird, und dann verlangt, die müssen ja wohl vorher ausrechnen, wo der Ball hinkommt und dorthin sprinten, und das hat das Spiel signifikant verschlechtert, weil da eben keine Rechenoperation stattfindet, sondern das ein ganz einfacher Mechanismus ist, wie man seinen eigenen Körper und das Auge und diesen Ball quasi in eine Linie bringt, um dort dann das auszurichten. Der beschreibt das besser, als ich es jetzt hier könnte. Nur so ein kleines Beispiel, wie eben solche Körperlichkeit uns sehr, sehr viel beim Denken hilft, wie Benjamin eben auch über das Laufen sagte.
Ja, das hat mich ja total aufgeregt, als wir zusammen Kahnemann gelesen haben, der ja immer nur aufgezeigt hat, wie in Anführungsstrichen dumm die Menschen doch sind, wie schnell die sich in das Licht führen lassen, wie wenig rational doch Menschen sind. Und wenn so diese Dichotomie aufgemacht wird von Ratio gleich gut und Intuition gleich schlecht, dann nervt mich das nur so, weil das einfach zeigt, dass die Leute Intuition nicht verstanden haben, dass das halt auf jahrzehntelangen Erfahrungen basiert und unser Gehirn natürlich nicht irgendwas im luftleeren Raum berechnet und dann am Ende ein diffuses Gefühl dabei rumkommt, sondern dass da ganz viele Rechenoperationen im Hintergrund ablaufen, die uns diese Intuition erst ermöglichen. Und das eben auch eine Form von Vernunft ist, kann man das so sagen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber von verstandesmäßigem Denken, was uns dann aber als Emotionen bewusst wird.
Jetzt musst du aber den Buchtitel auch nochmal droppen. Daniel Kahnemann.
Schnelles Denken, langsames Denken. Ja, ist, glaube ich, nicht so eine große Empfehlung, wenn man mich fragt.
Das stimmt nicht.
Da wenn sind man mich
viele
fragt,
spannende
schon.
Dinge schon drin auch.
Ja. Aber es ist alles sehr einseitig. Ja, und was ich jetzt gerade noch dachte, ich habe schon jahrzehntelang vermutlich nicht mehr an den Begriff weibliche Intuition gedacht, wo ja genau das drinsteckt, ne? Dass Frauen über die Intuition verfügen, also einen besseren Draht zu ihren Emotionen haben und deswegen auch so ein Bauchgefühl, nach dem sie sich richten, was dann aber auch mit so einer gleichzeitigen Abwertung einhergeht. Ja, das passt ja alles sehr gut in das Muster jetzt gerade.
Wenn ihr noch mehr Interesse am Thema KI und wie weit brauche ich einen Körper, um ja für KI und auch einen Körper, um menschlich zu sein, diesen ganzen Themenkomplex erfahren wollt, dann hört mal bei meinem zweiten Podcast Spätfilm rein. Da waren Christiane als Psychologin und Benjamin als Informatiker und KI-Forscher zu Gast. Und wir haben den Film Ghost in the Shell besprochen, wo es genau um diese Themen geht, und sind zwischendurch auch sehr, sehr philosophisch geworden. Wollen wir mal in den Text einsteigen?
Ja.
Wir befinden uns, wie ich schon sagte, im Abschnitt 1.4 oder im vierten Abschnitt des ersten Kapitels und dort auf Seite 32. Mhm. Und hier greift Judith Butler erneut den Unterschied zwischen Beauvoir und Irrigerei auf, um den es ja sehr ausführlich im letzten Kapitel geht. Und Day schreibt, Beauvoir legt den Wert auf die mangelnde Wechselseitigkeit einer asymmetrischen Dialektik. Irrigerei hingegen sagt, dass diese Dialektik nur die monologische Ausarbeitung einer maskulinen Bedeutungsökonomie ist. Also wie gehabt, wie wir es im letzten Kapitel ausführlich besprochen haben, Beauvoir sagt in ihrer Konzeption, dass es im Geschlechterverhältnis Mann und Frau ein Ungleichgewicht gibt. Der Mann wird als Norm gedacht und die Frau als das andere. Und Irrigerei sagt hingegen, dass Männer sich das komplette Konzept überhaupt erst ausgedacht haben und dass das daher weg kann. Also Butler wird jetzt in diesem Kapitel große Kritik an Irrigerei und ihrem Standpunkt äußern, und Day sagt, einerseits ist gut, dass Irrigerei diesen Blick für eine weitere Perspektive des Feminismus geöffnet hat, also überhaupt erstmal die Idee ins Spiel gebracht hat, dass die Unterscheidung männlich-weiblich von Männern sich ausgedacht wurde und dass da schon dann diese maskuline Bedeutungsökonomie mit drinne steckt. Andererseits wird die Kraft ihrer Analyse gerade durch ihre allumfassende Zielsetzung unterlaufen. Butler führt das weiter aus, indem Day sagt, kann man wirklich eindeutig eine monologisch maskuline Bedeutungsökonomie identifizieren? Lässt sich von allen Kulturen und geschichtlichen Zusammenhängen, in denen sexuelle Differenzen vorkommt, sagen, aber eigentlich ist es ein und dasselbe männliche Konzept? Und das ist ein sehr guter Punkt, den Butler hier macht, denn Butler deutet hier darauf an, dass Irrigerei einen performativen Widerspruch begeht. Denn eigentlich müsste Irrigerei folgerichtig sagen, dass der Feminismus auch nur Teil der männlichen Bedeutungsökonomie ist. Das heißt, wenn Irrigerei wirklich sagt, alles haben sich Männer ausgedacht, dann inkludiert das ja auch den Feminismus. Während Butler den Wert legt auf unterschiedliche Machtstrukturen in unterschiedlichen Zeit- und Kulturzusammenhängen.
Mhm. Also das mit dem performativen Widerspruch habe ich da nicht rausgelesen. Vielleicht war das wieder so ein Satz, wo ich dachte, ach, ist nicht so wichtig, verstehe ich eh nicht.
Nee, das sagt They auch nicht explizit, aber das steckt halt darin, in diesen Kritik daran, dass Irrigereiskritik zu allumfassend ist. Das ist ja der Punkt, den du bei unserer letzten Aufnahme gemacht hast, wo du sagtest, du als Christiane, die sich weiblich identifiziert, kann doch über den Leib-Seele-Dualismus nachdenken, ohne dass da schon irgendwie männliche Bedeutungsökonomie stattfindet. Mhm. Und Irrigerei würde halt sagen so, nein, das sagst du nur, weil du das noch nicht durchdrungen hast. Mhm. Und Butler sagt, das kann man halt dieses Argument auch gegen dich anwenden, dass deine Theorie letztlich auch wieder von der männlichen Bedeutungsökonomie durchdrungen ist. Und wenn du nein sagst, dann doch nur, weil du Irrigerei das noch nicht komplett durchdrungen hast. Mhm. Und es ist so eine rote Karte in der Philosophie. Wenn du eine Theorie aufstellst, die für alles wahr ist, dann ist sie für nichts wahr. Ich will jetzt nicht mein ganzes Pulver schon verschießen, was ich in späteren noch als Beispiel aus der Philosophiegeschichte bringe. Ganz klar, es war eine große Kritik halt zum Beispiel von Popper an der Psychoanalyse. So, kannst Psychoanalyse immer und überall drauf anwenden und wenn du sagst so, nee, stimmt nicht, dann sagt die Psychoanalyse, das sagst du wieder nur,
weil du das verdrängt hast.
Ja, genau. Ja. Oder dein Unbewusstes da irgendwie mit reinspielt. Mhm. Und so. Und wenn du so eine Theorie hast, die sich halt nicht prinzipiell widerlegen lässt und die sich auf alles anwenden lässt, dann ist da was faul dran. Dann,
das ist doch genau das, was ich in der letzten Folge gesagt habe.
Genau, da komme ich gleich noch drauf, weil später, also die Argumentation von Butler ist, Day geht da anders ran, aber im Grunde führt Day genau das Argument, was du beim letzten Mal gemacht hast.
Ach so, ja, schau an, das habe ich gar nicht so richtig verstanden, vermutlich, weil ich habe das hier mit dieser Kulturspezifität so stark rausgelesen. Mhm. Hast du das noch? Oder?
Ja, ja, das führt Day jetzt weiter aus und darin steckt das aber. Wollen wir da fortfahren?
Ja.
Ich wäre auf Seite 33.
Mhm.
Butler gibt zu bedenken, dass, wenn man die spezifische kulturelle Verfahrensweisen der Geschlechterunterdrückung leugnet, das letztlich zu einem epistemologischen Imperialismus führt. Wir würden heute wahrscheinlich Kulturimperialismus sagen. Das Thema hatten wir auch schon mal. Westliche Kulturen sind immer schnell dabei, irgendwie die Unterdrückung der Frau im Iran oder in der arabischen Welt zu kritisieren. Also insbesondere möchte ich hier jetzt nicht die revolutionären Bemühungen von Frauen im Iran kleinreden. Dennoch ist es ja augenscheinlich, dass wir uns darüber sehr viele Gedanken immer machen und um Geschlechterungerechtigkeiten in unserer eigenen Gesellschaft ganz gerne kleinreden. Der Versuch, andere Kulturen als bunte Erweiterungen in ein allumfassendes phallologozentrisches System einzuschließen, ist ein Aneignungsakt, sagt Butler. Dieser Akt birgt das Risiko, die selbsterweiternde Geste des Phallogozentrismus zu wiederholen. Kulturen, die das totalitäre Konzept des Phallogozentrismus in Frage stellen, werden unter Vorzeichen desselben kolonialisiert. Und das ist im Grunde dein Vorwurf vom letzten Mal, nur eben auf so eine kulturelle Ebene. Also Butler sagt, du kannst nicht sagen, wir haben überall die gleiche Form von Patriarchat, nur da ist sie rot und da ist sie grün. Dann, wenn du das machst, dann machst du halt so einen Kulturimperialismus, dass du einfach deine Lebensumstände auf andere Kulturen ausübst, erweiterst. Also dann bist du genauso unterdrückend wie das Patriarchat, was du kritisierst, weil du halt einfach deine Weltsicht als Norm annimmst.
Mhm.
Also und die Parallele, die ich da zu deinem Argument beim letzten Mal sehe, ist die, wenn Riegerei sagt, alles ist Phallogozentrismus und du jetzt meinst, also meine Gedanken, meine Wünsche und Werte nicht von dir, Christiane, und Riegerei dann antwortet, das sagst du nur, weil du von dem Phallogozentrismus durch und durch durchdrungen bist, dann ist das eine illegitime Immunisierungsstrategie von Riegerei. Das heißt, mit dem Argument kann ich halt jegliche Form von Kritik an dieser Theorie abwehren, weil ich immer sagen kann, das sagst du ja nur, weil du selbst dem Patriarchat verfallen bist.
Das können sie ja auch Riegerei auf diese Kritik wieder sagen. Ja, so, genau. Natürlich habe ich das System entwickelt, weil ich ja auch Teil des Patriarchats bin.
Ja.
Oder?
Ja,
das
genau.
Das ist doch einfach, das ist so ein Teufelskreis.
Da kommen wir später noch drauf. Das ist auch ein Punkt, den Butler anspricht und den ich sehr spannend finde. Im Gegensatz zu dir jetzt, die du das aus so einer psychologischen Perspektive beim letzten Mal kritisiert hast, kritisiert Butler das jetzt eben aus so einer kulturanthropologischen Perspektive und sagt, wenn Butler jetzt sagen würde, aber Kultur XY ist doch gar nicht phallogozentrisch, dann würde Riegerei sagen, das sagst du nur, weil du so vom Phallogozentrismus durchdrungen bist, dass du das noch nicht sehen kannst. Mhm. Dass auch selbst diese vermeintlich matriarchale Kultur eigentlich doch auch ein Patriarchat ist, sowas.
Ach so, ne? Ich habe das noch ein bisschen anders verstanden, nämlich dass, wenn wir in, ich sage es einfach wir, wenn wir in anderen Kulturen auch Vorkommen von Unterdrückung von Frauen durch Männern sehen, dass wir das als 1:1 genau die gleichen Mechanismen wie bei uns interpretieren, ohne dass wir überhaupt den Gedanken haben, könnte da was anderes dahinter stehen. So habe ich das verstanden.
Ja, genau. Das sehe ich keinen Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir legen halt überall das gleiche Interpretationsschema an und tun so, als wäre das immer gleich, was wir da sehen, und sehen das nur durch unsere westliche Brille des Feminismus. Mhm. Dass diese Kritik erhebt jetzt hier Butler Riegerei gegenüber.
Ja, okay.
Wir wären dann im zweiten Absatz. Butler schreibt, die feministische Kritik muss einerseits die totalisierenden Ansprüche einer maskulinen Bedeutungsökonomie untersuchen und andererseits gegenüber totalisierenden Tendenzen im Feminismus selbst kritisch bleiben. Also muss einmal schon, ne, Männer versuchen gerne, sich Dinge zu vereinnahmen, und andererseits sollten wir aber auch vorsichtig sein, nicht selbst in diese Falle zu tappen, sagt Butler.
Hm.
Wenn wir sagen, dass der Feind, Zitat Butler, immer in der gleichen Gestalt erscheint, dann ist das ein Umkehrdiskurs, der unkritisch die Strategie der Unterdrücker nachahmt. Als Beispiel würde mir da wieder einfallen, dass du Kritik an queeren Theorien oft biologisch erklärt wird. Hm? Das sagt halt Mann und Frau, die sind so abstrus, die wollen Männer und Frauen wegerklären. Dabei haben wir doch hier biologische Tatsachen, die da geleugnet werden. Und dass das halt so ein Unterdrückungsmechanismus ist, um jegliche Form von, wir können Geschlechterverhältnisse auch anders denken, gleich mit einem solchen biologistischen Argument totzuschlagen. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt als irgendwie liberal, kritisch denkende Menschen aber vorsichtig sein, dass wir in unserer Verteidigung unserer Position nicht die gleiche Strategie fahren. Dass wir halt nicht zum Beispiel in dem Fall sämtliche Formen von biologischem Einfluss leugnen und jeden und jede, die sagt, ja, okay, aber es gibt ja sowas wie Hormone und die haben Auswirkungen darauf, wie wir denken, halt gleich irgendwie als verrückt und abstrus abtun, weil wir dann natürlich die gleichen Unterdrückungsmechanismen wieder verwenden. So verstehe ich diesen Punkt.
Mhm.
Man könnte an dieser Stelle jetzt schon einwenden, dass Butler hier fast schon den gleichen Trick anwendet wie Riegerei. Wenn jetzt zum Beispiel, sie macht ja später noch ein intersektionales Argument auf und sagen jetzt, Butler vertritt einen intersektionalen Feminismus, also der verschiedene Formen der Unterdrückung wie Klasse, Race und so weiter mitdenkt und die Wechselwirkung bedenkt, und eine andere Position wäre halt dann so ein Feminismus, der sagt, erstmal müssen wir uns um die Unterdrückung der Frau kümmern, alles andere ist zweitrangig.
Mhm.
Dass dann, wenn dann Butler sagt, ja Moment, jetzt machst du die gleichen totalisierenden Ansprüche wie das Patriarchat, dann könnte man sagen, das ist auch, Entschuldigung Judith, aber das ist auch schon wieder die gleiche Immunisierungsstrategie, die du gerade eben Riegerei vorgeworfen hast. Mhm. Könnte man an dieser Stelle als Kritik an Butler vorbringen.
Mhm.
Es ist kompliziert.
Tja, lässt sich das denn jemals auflösen?
Schauen wir mal. Butler macht später in diesem Kapitel ja einen Vorschlag, aber auch von dem bin ich leider nicht hundertprozentig überzeugt. Und das ist, aber so ist es halt in der Philosophie. Ich würde hier aber einen Exkurs einbringen, denn man könnte ja sich fragen, darf denn Daniel als Mann in seinem Podcast sich überhaupt zu feministischen Themen äußern? Ist das nicht auch schon wieder eine Aneignung eines Mannes von feministischer Theorie? Also ich gehe ja mit einem philosophischen Blickpunkt an diese Lektüre heran und denke mir, wenn ich mich für Philosophie interessiere und die Philosophie fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit, zum Beispiel den Bedingungen der Möglichkeit von Welterkennen, dann ist die Frage für mich total relevant, wie beeinflusst denn eine Jahrtausende alte Herrschaft durch Männer, die einfach ja faktisch gegeben ist, die wir in unseren Geschichtsschreibungen nachweisen können, die Bedingung der Möglichkeit von Welterkennen? Hat die irgendeinen Einfluss darauf? Das ist meine Fragestellung. Aber man könnte ja jetzt auch sagen, du als Mann versuchst dir diesen Feminismus nur anzueignen. Du bist, solltest mal nicht so viel reden, sondern du solltest lieber deinen Mund halten und zuhören und lernen und deine Privilegien checken und lass doch mal Christiane reden.
Ja. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, worauf du hinaus willst. Also ich habe da eine klare Haltung dazu. Natürlich kannst du das machen und ich finde das nicht als eine Form von Aneignung, weil du dich ja damit auseinandersetzt und dir ja überlegst, ist das was, was ich für mich übernehmen möchte, in meinem Weltbild integrieren möchte oder nicht. Es ist ja nicht so, dass du sagst, so Feminismus ist geil. Wenn ich sage, ich bin Feminist, komme ich bei den Frauen besser an, aber es ist nichts dahinter. Also ich kenne dieses Argument, aber ich finde es einfach nicht gültig. So. Also wenn man das auf einen Mann wie dich anwendet, das ist, wenn du jetzt von, keine Ahnung, jemand anderem, der, ich weiß auch nicht, Daniel.
Ich möchte ja jetzt ja auch nicht irgendwie Positionen verteidigen oder angreifen lassen, die du nicht vertrittst oder so. Ich finde, also im Rahmen dieser Debatte kam mir nur dieser Gedanke. Ich finde nämlich das durchaus eine legitime Position, die man vertreten kann. Was maßt sich Daniel hier überhaupt an, da über solche Themen zu sprechen als Mann? Das ist doch ein genuin weiblicher Thema. Warum gibt es keinen weiblichen Philosophie-Podcast, die das ja bespricht und dann kann Daniel sich den anhören. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Ich wollte an dieser Stelle nur mal konkretisieren, dass ich das nicht so gemeint habe, wie man es öfter mal von irgendwelchen Konferenzen hört oder Preisverleihungen hört, dass es keine Frauen gab. Was denkst du denn, ist einer der größten deutschen Philosophie-Podcasts mit wunderbaren weiblichen Hosts? Auch Piratensender Powerplay würde ich durchaus als philosophisch einstufen. Sie beschäftigen sich zwar mit Tagespolitik, aber das eben mit einer philosophisch-soziologischen, kommunikationstheoretischen Sichtweise auf die Fälle, die sie betrachten. Darüber hinaus habe ich ja bereits den Corvus Corax Podcast empfohlen, in dem sich die Hostin, die sich als non-binary und trans identifiziert, auch mit Judith Butler auseinandersetzt. Und wenn ihr weitere Podcasts kennt, dann lasst es mich gerne wissen. Und jetzt zurück zur Aufnahme mit Christiane.
Finde ich erstmal, wäre eine legitime Position.
Ja, aber also da gibt es ja noch mehr Argumente. Erstens, was du betreibst, ist meiner Meinung nach keine Aneignung. Zweitens gibt es natürlich Dinge, die du aus deinem Erlebnishorizont einfach nicht beurteilen kannst, die sich jetzt auf Dinge beziehen, die ich als Frau in diesem Fall beispielsweise nur kenne.
Definitiv.
Wo du natürlich dann auch, ich meine, ich kenne dich so, du bist ja jetzt auch irgendwie nur hier ein Token, aber wenn ich jetzt über dich nachdenke, würdest du dir das, was ich aus meiner Perspektive ganz spezifisch einbringen kann, ja auch anhören und darüber nachdenken. Also das würdest du ja auch integrieren in dein Weltbild, hoffe ich doch irgendwie.
Ich hoffe es auch, ja. Ich hoffe, das ist ja auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen.
Und das dritte Argument ist ja, der Feminismus ist für alle da. Der geht ja alle was an. Also du bist ja auch als Mann in diesem patriarchalen System groß geworden, das deine Ansichten wahrscheinlich auch irgendwie geprägt hat. Ich nehme an, besonders stark in jungen Jahren, so wo du noch nicht diesen Weitblick hattest. Und deswegen ist es ist doch eigentlich deine Pflicht als Mensch in einem patriarchalen System darüber nachzudenken.
Um den Bogen zurückzuschlagen, ich habe das jetzt aufgebracht, ja, um wieder diese Argumentationsstruktur, die in diesem Kapitel steckt, aufzuzeigen. Denn wir einerseits könnten wir jetzt mit Butler sagen, wenn imaginierte Person X, die jetzt mir vorwirft, dass ich mich überhaupt mit Feminismus hier in einer redenden Position beschäftige, könnte man jetzt mit Butler einwenden, wenn du einem Mann verbietest, seine begründete Meinung zu einem feministischen Buch zu äußern, dann ahmst du unkritisch die Unterdrückung des Patriarchats nach. Also eine Feministin, die mir, Daniel, das verbieten würde. Aber jetzt der Gegenposition folgend, könnte man da jetzt natürlich auch wieder erwidern, das sage ich, Daniel, nur als Immunisierung gegen diese Form von Kritik. Also wenn ich jetzt vorbringe, aber Butler sagt ja, du baust da selbst Unterdrückungsstrategien auf, könnte man mir wieder vorwerfen, das ist ja nur Immunisierung gegen diese Form von Kritik. Denn mit du ahmst unkritisch die Unterdrückung des Patriarchats nach, kann man halt jede Form von Kritik immer abwürgen. So, jedes Mal, auch wenn Diskurse heftiger werden, kannst du halt immer sagen, ja, du machst gerade deine eigene Form von Unterdrückung vor. Das ist ja auch diese, was jetzt Transaktivisten ganz oft vorgeworfen werden, dass die halt einen erbitterten Kampf um ihr Überleben führen, weil sie halt einfach körperlich angegriffen werden und da sicherlich auch teilweise Mittel genommen werden, die ich nicht komplett gut finde. Aber trotzdem kann man halt ihren Kampf für die eigenen Rechte sehr leicht die Legitimität absprechen, indem man dann sagt, so ja, im Grunde macht ihr ja auch eine Form von Unterdrückung gegen J.K. Rowling oder so.
Ja, ja, oder dieser ganze Black Lives Matter-Diskurs, ja. Ne? Warum heißt das nicht All Lives Matter?
Ja, genau.
Also das war jetzt kein, ich sehe das nicht so.
Ich glaube, das wurde verstanden von allen. Hoffe ich doch. Nein, ich wollte nur noch mal halt, dass wir hier ein Dilemma haben, weil das sind beides gute Argumente und letztlich muss man da sehr genau hinschauen, welches der Argumente sticht. Deswegen habe ich diesen Exkurs da eingefügt. Hallo, hier spricht Daniel aus dem Schnitt. Und an dieser Stelle machen wir für heute mal wieder Schluss. Wenn euch gefallen hat, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch mal einen Kommentar und erzählt vor allen Dingen anderen davon. Wenn ihr auf Social Media jetzt sofort einen Post schreibt und sagt, hey Leute, hört doch mal in den Privatsprache-Podcast rein, dann hilft uns das ungemein, denn wir wollen ja am liebsten, dass Leute uns zuhören und mit uns darüber reden, was wir da gerade besprochen haben. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.